besserer Bandplatz. Herzlich willkommen aus dem Schillergarten. Endlich wieder 1953, der Dresdner Fußballtalk. Zeit wird's. Ja, Dynamo präsentiert sich im Frühjahr 2018 doch recht launenhaft. Mal überzeugend, mal unglücklich, mal kämpferisch, mal blutleer. Der aktuelle Beziehungsstatus zur SGD lautet deshalb wohl eher, es ist kompliziert. Der Klassenerhalt hat erste und oberste Priorität. Darüber wollen wir heute sprechen. Aber wir gönnen uns auch eine Tüte Fish and Chips und diskutieren über den Fußball auf der Insel. Ist das in England das Fußballparadies? Das klären wir heute bei 1953, der Dresdner Fußballtalk, und zwar mit diesen Gästen. Er ist im Winter aus England zurückgekommen, zunächst mal für ein halbes Jahr, zu seinem Heimatverein in seiner Heimatstadt. Wir freuen uns auf Dynamos Innenverteidiger Marcel Franke. Er hat 2008 für 15 Monate die Dynamos hier trainiert, war zuvor in England tätig. Aktuell lebt er und arbeitet er wieder in seinem Heimatland. Wir freuen uns über Besuch aus den Niederlanden von Ruud Kaiser. Er ist durch und durch Fußball verrückt, kommentiert seit 15 Jahren für die Kollegen von MDR Sachsen das Sachsenradio, gilt als profunder Kenner des sächsischen Fußballs, speziell auch hier in Dresden. Wir freuen uns auf Ronny Maywald. Und er liebt den Fußball auf der Insel. Mit Sachverstand und Leidenschaft kommentiert er bei The Zone die Premier League und wäre auch gerne mal der nächste James Bond. Uli Hebel, hallo. Mensch Marcel, was war denn da am Freitag los? Mit ein paar Tagen Abstand. Hast du eine Erklärung, warum das so komplett in die Hose gegangen ist? War es latente Selbstüberschätzung oder einfach der typisch schwarze Freitag?
Ja, das kann man so sagen, dass es einfach da, ja, dass es ein schwarzer Freitag war. Es hat die ersten 20 Minuten eigentlich vieles gepasst. Und dann hat uns irgendwie das Gegentor umgehauen und danach hat wenig gepasst. Ja, gerade wenn man die zweite Halbzeit gesehen hat, da war das dann irgendwo eine blutleere Vorstellung, die wir einfach in dem Abstiegskampf, wo wir jetzt drin sind, einfach nicht bieten können. Und dann reicht es auch. Ja, gegen Darmstadt nicht, die da gerade richtig unten drinne gehangen haben und haben die natürlich so irgendwie ja, wieder motiviert, 3 Punkte geschenkt und wieder am Leben gelassen und das ist natürlich richtig ärgerlich, wenn man sich jetzt noch die Tabelle dazu anguckt, hätten die 3 Punkte richtig gut getan, aber ja, müssen wir abhaken und müssen dann nächsten Freitag oder besser gesagt diesen Freitag dann die 3 Punkte gegen Heidenheim zu Hause lassen.
Und bezeichnend war auch, dass so viele Leistungsträger unter Schnitt geblieben sind am Freitagabend.
Tja, ich weiß, du willst es von mir eine Erklärung, ne? Aber wenn wir alle dafür Erklärungen hätten, warum zum Beispiel Dynamo Dresden in Bielefeld gefühlt von der ersten Minute an körperlich voll da ist, wo du das Gefühl hast, die wollen wirklich das Ding reißen, 90 Minuten lang, und dann hast du so ein Spiel in Teilen zumindest wie gegen Darmstadt, wenn wir darauf die klärenden Fragen hätten, wo diese Schwankungen herkommen, ich glaube, da wären wir die meistgefragtesten Leute im bezahlten Fußball, weil ich glaube, die Probleme haben viele. Ich habe gestern Abend Ingolstadt gesehen. Die sind jetzt mittlerweile auch im Abstiegskampf voll drin. Das ist schon verrückt. Die Frage, die sich halt mir auch nicht erklärt, aber vielleicht kann Marcel darauf nochmal näher eingehen. Er hat ja gesagt, die Partie beginnt eigentlich gut. Sie waren nah dran, sie hatten eine riesen Chance. Sie kassieren das 0-1, okay, da kommst du wieder zu spät bei einem Tor. Gurkenball, den du da verlierst, darf schon mal nicht passieren, ist klar. Trotzdem ist noch alles drin, 0-1. Mit Fegefeuer raus aus der Kabine. Und dann gucken wir mal nach. Das ist ähnlich wie in Fürth. Du hast 4 Riesenchancen, du kriegst ein Gurkentor da hinten und trotzdem ist eine Stunde Zeit. Und da frage ich mich, was ist da mitunter? Ist das eine Kopffrage? Ist das...
Ja gut. Die Frage würde sich ja sowieso stellen. Also wart ihr schon zu weit? Habt ihr schon wieder nach Bielefeld gedacht? Na Mensch, das ist jetzt ein Selbstläufer.
Ja, also ich denke, so hat keiner gedacht. Aber ich denke, jeder als Fan ist ins Stadion gegangen. Wir als Spieler sind in das Spiel reingegangen, dass wir das Spiel gewinnen müssen, sage ich mal, weil einfach die Punkte zu wichtig gewesen sind. Aber Ich glaube, den Gegner hat jetzt keiner groß unterschätzt, weil wir wussten trotzdem, dass dort viel Bundesliga-Erfahrung in der Mannschaft drin ist. Aber trotzdem, ich sage, das 1-0 kannst du kassieren, du kannst dann so in die Halbzeitpause gehen, aber du musst einfach anders aus der Halbzeitpause rauskommen. Da muss gerade zu Hause, muss da gerade die ersten Minuten muss ein Feuerwerk abgebrannt werden. Und dann kriegen wir nach 10 Minuten das zweite und das hat uns dann irgendwie komplett zerstört und wir sind gar nicht mehr rausgekommen aus der Stimmung und haben dann auch keine großen Chancen mehr entwickelt. Hat einfach irgendwie alles gefehlt. Wir haben vieles vermissen lassen, was wir die Woche zuvor in Bielefeld richtig gut gemacht haben, wo wir auch 1-0 hingelegen haben, aber dann einfach das Spiel gedreht haben. Und in dem Spiel haben wir gesehen, dass es geht. Und deswegen ist es eigentlich unerklärlich, dass es die Woche drauf irgendwie nicht funktioniert hat.
Erstmals ein Spiel gedreht in Bielefeld. Erstmals ist euch das in dieser Saison gelungen. Ihr Holländer sagt immer, man muss scharf sein als Fußballmannschaft. War die Mannschaft am Freitagabend dann nicht scharf genug?
Ja, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber wenn ich das so anhöre, ist es natürlich eine mentale Sache. Wenn man nur denkt, man muss das Spiel gewinnen, das ist falsch. Jeder muss seine Aufgabe gut machen. Und wenn man dann in seiner Aufgabe sitzt, in die Flow, dann gewinnt man automatisch. Aber ich höre jetzt, wir müssen gewinnen, 3 Punkte, wir müssen gewinnen. Dann wird das Loch 9 Punkte sein, wir müssen gewinnen. Und dann geht es schief. Man muss die Aufgabe, dann blockiert man. Das ist nur mental. Aufgabe gut machen. Ich weiß, was ich machen muss, wenn wir den Ball haben. Ich weiß, was ich machen muss, wenn wir den Ball nicht haben. Wenn ich das gut mache und alle 11 Spieler machen das gut, ja, geht automatisch. Dann kommen in den Flow. Und dann kann ich gerne ein 1-0 machen, aber am Ende ist 2-1 für Dynamo. So ist das. Aber wenn man nach da hinguckt, 0-1, jetzt kommen die auf 3 Punkte, dann geht es schief. Das ist falsch, das ist nur mentale Sache.
Am Freitag ist es schief gegangen. Uli, bekommt vielleicht Dynamo auch momentan dieses Phänomen, schwieriges zweites Jahr zu spüren, was ja dem einen oder anderen Verein schon schwer gefallen ist, das zweite Jahr?
Ja. Würde ich so unterschreiben, kann ich mir schon vorstellen. Das erleben wir, glaube ich, öfter in der zweiten Liga, dass man dann plötzlich schon nach oben möchte, dementsprechend auch Personal einkauft. Das Potenzial ist, glaube ich, ohne jeden Zweifel im Kader. Ganz, ganz viele sehr gute Einzelspieler, vielleicht sogar individuell der beste Kader der zweiten Liga oder mit der beste Kader der zweiten Liga. Und ja, wenn es dann natürlich von Beginn an nicht so richtig gut läuft, wenn man immer mal wieder in so eine kleine Negativspirale reinkommt, kann ich mir schon denken, dass das dann, haben wir gerade gehört, auch mental dich so ein bisschen nach unten zieht oder zumindest dir ein wenig Selbstvertrauen raubt. Und natürlich, ja, auch im zweiten Jahr, wenn man eigentlich die Ansprüche kennt, mag das durchaus sein, dass man dann als Mannschaft vielleicht auch so ein bisschen mit sich selbst hadert, weil man weiß, wir sind eigentlich viel besser.
Die Konstante inkonstant ist ein Phänomen, was Dynamo in dieser Saison komplett anhaftet. Es ist eine Achterbahnfahrt und das wird man auch irgendwie nicht los.
Aber ich glaube, das geht fast allen so in der zweiten Liga. Ja. Wenn ich mal die ganze Saison sehe, also ich meine, was haben wir denn jetzt? Letzte Woche vor dem Spiel, da fiel das Wort, wir gucken, ob wir vielleicht in die obere Tabellenhälfte kommen. Ich stelle es einfach
nur mal.
Ich nicht. Ich habe es auch nie gesagt.
Das sagst du jetzt?
Nee. Aber jetzt gucken wir auf die Tabelle und der vierte ist Duisburg. Der vierte aktuell. Der hat 37 Punkte und ein negatives Torverhältnis. Und im Moment hat der Vierte in der zweiten Liga 8 Punkte Vorsprung auf den 16. auf dem Relegationsplatz. Das ist im Moment Aue. Also ich glaube, damit ist schon so viel gesagt, was in dieser zweiten Liga, in dieser Saison einfach gehauen und gestochen ist. Und ich, nie falsch verstehen, ich denke, Dynamo Dresden, zweite Jahr immer, ist immer ein Thema überall, ist klar. Ich finde nicht, dass ein zweites Jahr ein schlechtes Jahr sein muss oder das schwierige Jahr. Aber im Sommer, fairerweise, sie haben Kutschke verloren, sie haben Gogia verloren, sie haben Stefaniak abgegeben. Das sind schon mehr oder weniger für meine Begriffe Schlüsselspieler gewesen. Insofern bin ich jetzt erstmal nicht überrascht, dass das eher ein schwierigeres Jahr geworden ist, wo es erstmal darum geht, wirklich sicher drin zu bleiben für den Verein. Und darum wird es wahrscheinlich jetzt auch weitergehen. Nichtsdestotrotz ist klar, es sind genügend Punkte liegen geblieben und auf der anderen Seite hier und da Mentalität ein bisschen anders. Da ein paar Dinge, 10 Punkte mehr, dann würden ja alle über Europapokal diskutieren, übertragenen Sinne, ne? Du weißt, das ist meiner.
Über die verrückte zweite Liga sprechen wir gleich. Wir sprechen auch gleich nochmal über den Abstiegskampf. Ich will allerdings auch nochmal über Uwe Neuhaus sprechen. Der hatte am Freitag aber mal eine richtige Krawatte. Also sowas von einem dicken Hals, der passt in keinen Rollkragenpullover. So haben wir Dynamos Trainer in den letzten 2,5 Jahren kaum mal erlebt.
Ja, das war schon insgesamt eine absolut bittere Vorstellung, ein Schlag. ins Gesicht für jeden Dynamo-Fan, der heute hier im Stadion war. Das wird natürlich, und ich glaube, dass ich in meiner Amtszeit hier noch nie so harte Worte gefunden habe, es wird schon Konsequenzen haben. Das muss auch sein, weil wenn wir uns weiter so präsentieren, dann reichen die 32 Punkte lange nicht und muss sich keiner darauf verlassen. Und nach oben schielen, ich weiß, was der Dirk meint, das haben sicherlich auch viele im Umfeld getan. Und vielleicht war das so der Grund, warum wir nicht an die 100% heute herangekommen sind.
Neuhaus ist ein besonderer Trainer, der reflektiert und auch weiß, was er sagt. Da muss man einem schon die Alarmglocken schrillen, wenn er die schützende Hand über seiner Mannschaft wegzieht.
Ich erinnere mich gerade, ich glaube, das war das zweite Mal sogar schon diese Saison, das erste Mal zu Hause, dass er so gesprochen hat, Ende August in Bochum, hätte ich gesagt, wo Dynamo 2-3 geführt mit 3 halben Eigentoren verliert in der Nachspielzeit. Da hat Uwe Neuhaus auch klipp und klar gesagt, ich halte sonst immer die Hände über meine Mannschaft, aber 3 der letzten 4 Halbzeiten, und da war das Sandhausen-Spiel mit inbegriffen, da haben wir keine Chance, wenn wir so auftreten auf die zweite Liga. Und damals hieß es auch, die werden mich von der Seite kennenlernen, die Jungs, wie sie mich vielleicht noch nie kennengelernt haben. Deswegen vielleicht mal an Marcel die Frage, wie haben denn die Konsequenzen ausgesehen jetzt in den letzten Tagen seit Freitagabend?
Ja, das würde mich jetzt auch interessieren. Konsequenzen, ich kann mir vorstellen, diese Woche ist ein bisschen rauer im Training.
Ja, das ging direkt am Samstag los. Die Videoanalyse, da durften wir uns, sage ich mal, einige Szenen angucken, weil ja einige dabei waren, wo wir uns nicht gut verhalten haben. Da wurde das klar angesprochen und ja, ist auch ein bisschen lauter geworden, was auch, denke ich, einfach dazugehört nach so einem Spiel. Und ja, jetzt Montag, Dienstag waren die Trainingseinheiten auch schön straff, ging es ordentlich zur Sache. Aber ja, genau das ist das, was wir jetzt, denke ich, auch brauchen, gerade in der Phase.
Muss so ein Trainer auch mal so agieren und sagen, okay, jetzt brauchen die Jungs Feuer? Gut. Ich wollte den Trainer mal fragen.
Ja, das ist natürlich jedes Mal anders. Man muss immer ein bisschen das Gefühl haben, jetzt brauchen die ein bisschen harte Hand und jetzt muss man ein bisschen streicheln.
Zuckerbrot und Peitsche.
Ja, das ist so. Und jedes Spiel ist anders und jede Mannschaft macht auch 2-3 Spiele pro Jahr, dass es gar nicht geht. Und da muss man auch mal akzeptieren und nicht in Panik machen. Hier ist man auch immer so, und die Zeitungen auch immer so schnell, macht man Panik. Man hat ein super schlechtes Spiel gemacht, letzte Freitag. Ein schwarzer Freitag. Ist weg. Nächstes Spiel gewinnt euch. Alles vorbei. Forza Dynamo.
Ja. Wenn es so einfach wäre, denn spätestens nach der Niederlage vom Freitag und den Ergebnissen vom Wochenende, ist klar, es gibt nur ein Ziel in dieser Saison, das ist der Klassenerhalt. Wir haben dazu auch Niklas Kreuzer und Florian Ballas befragt.
Die Tabelle ist ein Spiegelbild des Jahres und jetzt zählt Woche für Woche 3 Punkte einsammeln und ins gesicherte Mittelfeld kommen. Ich denke, dass das alles wieder noch näher zusammenrücken wird und da zählt es für uns nächste Woche, ein 3 einzufahren.
Es wird da unten ganz schön kuschelig und uns muss allen bewusst sein, was hier auf dem Spiel steht. Ich selbst habe es 2 Jahre mitgemacht in Frankfurt. Es ist absolut kein Zuckerschlecken, wenn du um Abstieg spielst. Und von daher müssen wir einfach schauen, dass wir die Pünktchen, die wir jetzt noch vorne dran sind, dass wir die versuchen, Woche für Woche weiter auszubauen und unserem Ziel näher zu kommen. Und da ist jeder gefragt.
Stimmst du deinen Teamkollegen zu? Geht es einzig und allein jetzt darum, die Punkte einzufahren, um in den rettenden Hafen dann auch einzufahren?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, keiner von uns allen möchte irgendwie eine Schlussphase, die letzten 2 Spiele, wo es dann wirklich um alles geht. Ich denke, da wollen wir alle beruhigt die letzten Spiele angehen und deswegen heißt es jetzt, so schnell wie möglich, so viele Punkte wie möglich zu holen. Ich weiß gar nicht, ob, wie man immer so schön sagt, 40 Punkte dieses Jahr reichen bei den ganzen Mannschaften, die da dabei sind. Deswegen, wir sollten einfach nur gucken, dass wir die Punkte holen, egal gegen wen, ob es jetzt gegen Heidenheim ist, ob es die Woche drauf ist in Ingolstadt. Das sind alles Mannschaften, die darum mitspielen und da geht es einfach nur darum, so schnell wie möglich wieder in die Erfolgsspur zu kommen und zu punkten.
Marcel hat es gerade gesagt, 40 Punkte ist ja immer die ominöse Marke. Der letzte Verein, für den 40 Punkte nicht ausgereicht haben, war ausgerechnet Dynamo Dresden 2006, 41 Punkte. Aber damals gab es noch 4 Absteiger. Seitdem ist es mit den 40 Punkten immer gut gegangen. Die haben immer ausgereicht. Reicht es auch dieses Jahr, Uli?
Ja. Kurz ja. Ich sage ja.
Gut.
Ich müsste also, jetzt durchrechnen, ich bin nicht der beste Mathematiker,
dann
aber ich würde
mal,
sagen,
dass die 40 Punkte ausreichen. Aber kannst du erklären, Marcel, noch, warum ihr so ein Aufbaugegner für Kellerkinder seid? Warum ihr euch ausgerechnet gegen die Konkurrenz dort unten so schwer tut? Ihr habt gegen Lautern verloren, ihr habt gegen Fürth verloren, ihr habt jetzt auch gegen Darmstadt verloren. Warum seid ihr ein Aufbaugegner für die? Und gerne gesehen.
Ja, das ist schwierig zu sagen. Wenn man gerade mal die Spiele nimmt, man hätte Darmstadt jetzt, sage ich mal, einen ordentlichen Schuss geben können nach unten. Man hätte Fürth ja, dort unten lassen können. Die haben wir alle irgendwie aufgebaut. Ich sage mal, gerade die zwei Spiele, da hat man es, denke ich, auch so ein bisschen gesehen, wenn der Gegner gegen uns führt und die sich hinten reinstellen, dass wir da irgendwie ja, auch ein bisschen Probleme haben, dort einfach durchzukommen durch das Bollwerk. Da fehlt uns vielleicht ein bisschen die Durchschlagskraft. Da fehlt uns, gerade jetzt auch mich angesprochen, wie gegen Darmstadt, da mal nach einem Standard mal ein Tor zu machen. Wo du so einfach mal wieder zurück ins Spiel kommst und ja, das müssen wir abstellen, das müssen wir bearbeiten, da müssen wir, keine Ahnung, aus allen Rohren schießen, scheißegal von wo, aber irgendwie muss das Ding rein. Und da haben wir uns irgendwie immer ein bisschen schwierig getan.
Es ist kuscheliger geworden am Ruth.
Ihr habt diese Saison doch auch sehr gute Spiele gemacht, oder?
Die Woche davor in Bielefeld.
Das meine ich.
In Düsseldorf. So, gegen Union, gegen die Mannschaft, die hier ganz in der Nähe.
Genau, warum redet man nur über die schlechten Spiele?
Ja, weil das letzte
Mal. Warum redet man nicht über diese Erfolg?
Das ist das Kurzzeitgedächtnis.
Da haben wir gut gespielt, da haben wir gut gespielt. Und das muss man zurück in den Kopf nehmen. Da haben wir gut gespielt, da haben wir die Aufgabe gemacht. Und wenn man nur denkt, Abstieg im Kopf ist, dann kommt da Spannung da und dann geht es weiter schlechter und schlechter. Hör auf über diesen Abstiegskampf. Mach deine Aufgabe gut, dann gewinnt man automatisch und am Ende ist jede froh, sind man in die Mitte. Und das geht los. Und dann kommt die Gewinnspiele kommen wieder da. Ihr habt so viele Spiele auch gut gespielt. Und die zweite Liga ist eine schwere Liga, das wissen wir ja doch. Und jede Woche muss man wieder Streit machen, kämpfen, Aufgaben gut machen und am Ende ist man da, wo man sein muss.
Rüth hat gesagt, wir sollen jetzt nicht so sehr über den Abstiegskampf reden. Er hört es jetzt vielleicht nicht. Ich will jetzt trotzdem nochmal auf den Satz, den Florian Ballas gesagt hat, zurückkommen. Das ist schon ganz schön kuschelig geworden nach den Ergebnissen vom letzten Wochenende. Das wird die letzten 9 Spieltage aber mal ein schönes Hauen und Stechen dort unten werden.
Das sieht alles danach aus. Ich habe im November schon das Gefühl gehabt, das wird vielleicht die verrückteste Zweitligasaison aller Zeiten. Weil wir haben es ja gesehen, wir haben alle gefühlt schon nebeneinander und übereinander übernachtet, also über Weihnachten überwintert. Und das könnte echt ein Rennen bleiben bis ganz zum Schluss, wo es wirklich Woche für Woche, ich denke trotzdem auf Kampf erstmal drauf ankommt, auf volle Konzentration in jeder Situation, in jeder Preislage. Weil selbst 5% im Unterbewusstsein vielleicht hier und da, mit dem Sieg können wir da hoch oder was auch immer. Ja, so schnell kannst du gar nicht gucken. Bumm, ist das Ding hinten drin. Haben wir ja zweimal gesehen. Am letzten Freitag, ne, wenn du dann einen Schritt zu spät kommst, vorher den Ball verlierst, sind alles so kleine Dinge. Und der Gegner will ja auch was. Und wir haben ja auch gesehen, der Fairness halber auch mal sagen, Darmstadt Bundesliga-Absteiger, wer hätte gedacht, dass die da unten rumkrebsen? Ja. Ingolstadt Bundesliga-Absteiger, wer hätte gedacht, dass die jetzt 33 Punkte haben und sich auch mal schön dem Abstiegskampf widmen müssen? Dann führt so eine Mannschaft wie Darmstadt, die Qualität hat, 1-0. Dann glaube ich schon gesehen zu haben, dass die wissen erstmal grundsätzlich, was die tun. Mhm. Das war, also ich denke schon, die haben das auch gut gemacht.
Ohne jetzt, natürlich,
na, da jemanden dann jetzt noch einen Vorbau zu liefern. Aber ich glaube, die haben schon auch wirklich gut agiert und wussten, wie sie zu wuchern haben mit diesem 1-0. Mhm. Das hat schon auch mit reingespielt, glaube ich schon.
Wäre natürlich ein Frevel, in dieser Saison abzusteigen, wo man in der nächsten Spielzeit in Köln, in Berlin und gleich zweimal in Hamburg spielt.
Klar ist das eine wunderbare Sache für die Fans auf jeden Fall, wenn du dann auch diese Stadien bereisen darfst oder dürftest demnächst. Aber ich würde mal gar nicht in diesen Kategorien denken. Ich würde es mal anders betrachten wollen, immer erstmal auf den eigenen Teller gucken, nicht was den anderen gerade für Unheil da passiert. Es wäre ein Rückfall in die Steinzeit für meine Begriffe im Dresdner Fußball. Jetzt, du hast dir so viel erarbeitet, so viel Gutes aufgebaut. Ich meine, es ist für mich zumindest, ich empfinde es so, die ruhigste, die angenehmste, konstruktivste Zeit seit, sagen wir, der Schlagbaum hochgegangen ist, also seit der Wende im Grunde genommen. Es ist Ruhe, was die Finanzen betrifft. Es ist Fachkompetenz, Sachkompetenz an der Spitze im Sportmanagement, was den Ralf betrifft, den Ralf Menge, was den Trainer betrifft. Wir haben keine Theater, die jahrelang, was sind für Kühe, durch die Dörfer getrieben wurden. Also ich denke, da kannst du dich auch noch bestens erinnern. Verging ja keine Woche mitunter keinen Tag, wo nie irgendwas war, wo du dir vielleicht mit dem Kopf fast hättest gegen die Wand hauen wollen, was da gerade bei Dynamo wieder läuft. Insofern, es ist ein Fundament da für meine Begriffe, was jetzt einfach stabilisiert werden muss. Weiter, und da sollte man gar nicht mal so sehr nach oben gucken, sondern es geht darum, drin zu bleiben. Egal wie. Das habe ich vor der Saison, hätte ich gesagt, 13. hätte ich Dynamo unterschrieben, weil ich der Meinung gewesen wäre, super, du bist drin, es ist Wurst egal, was danach passiert, nächste Saison, neue Würfel, neues Glück. Und wenn der Punkt dann mal käme, und ich denke, der ist noch ein gutes Stück entfernt, um realistisch sagen zu können, wir können dann auch mal nach oben gucken. Aber solange du in dieser zweiten Liga bist, ist alles okay. Aber dieser Traum immer möglich sein, weiter nach oben zu gucken.
Uli, wir haben über die zweite Liga gerade auch schon geredet in ihrer Breite. Provokante These, ist die zweite Liga momentan die spannendere in Deutschland als zum Beispiel die Bundesliga? Kleiner Vergleich, in der Bundesliga ist es so, da liegen zwischen Platz 1 und Platz 2 20 Punkte. In der zweiten Liga ist es so, dass zwischen Platz 1 und Platz 18 23 Punkte sind. In der ersten Liga sind viele Entscheidungen schon gefallen. In der zweiten Liga, würde ich mal behaupten, ist noch keine einzige Entscheidung gefallen.
Ganz genau. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, ja, das ist die insgesamt spannendere Liga. Es kann noch alles passieren. Also im Grunde genommen, wenn wir mal durchrechnen von der Tabelle, mit einer Siegesserie von 6 in Folge wäre Dynamo Dresden vielleicht sogar wieder oben dran. Oh. Man müsste nur mal rechnen. Also positiv betrachtet können wir sagen, die schlagen sich alle gegenseitig. Negativ betrachtet können wir sagen, die verlieren alle gegeneinander. Insofern, es ist spannend, weil jeder Spieltag kaum vorherzusagen ist. Und das ist in der Bundesliga schon eher eine 2- bis 3-Klassengesellschaft, wo man da so gewisse Einteilungen vornehmen könnte.
Marcel, der Ausblick auf den Freitag, du hast ihn schon gegeben. Da ist jetzt nach den Ergebnissen, wir hatten es schon gesagt, vom letzten Spieltag, Feuer unter dem Dach. Der Druck ist schon wieder so gleich, glaube ich, wie vor den Heimspielen gegen Bochum oder Regensburg.
Ja, genau. Der Druck wird nicht weniger, aber gerade in den Spielen haben wir, sage ich mal, ja, den Druck standgehalten und ich hoffe, dass das auch so am Freitag dann sein wird.
Da hoffen wir drauf. Die schwarz-gelbe Brille, ist die noch aus Dynamo-Zeiten, Rüd? Also das ist ein schönes Modell. Aber ein bisschen...
Doch gut. Aber meine Herz ist noch
in der Schatz. Das ist sehr schön. Also vielleicht klappt es dann am Freitag und vielleicht ja auch mit einem Tor von Moussa Kone, Winterneuzugang. Der Drang zum Tor, seine Schnelligkeit, das sind definitiv seine Markenzeichen. Kannst du uns ein bisschen mehr noch zu ihm erzählen? Was ist er für ein Typ?
Ja gut, ich denke, bei Moussa hat man direkt im ersten Spiel eigentlich vieles gesehen, was er kann. Er ist wahnsinnig schnell. Er macht sich, glaube ich, wenig Gedanken bei seinen Aktionen, sondern ist sehr spontan bei seinen Aktionen. Trotzdem für seine Größe auch sehr stabil und körperlich stark. Und ja, hat uns natürlich schon mit seinen zwei Toren da richtig, richtig weitergeholfen und wir hoffen, dass da noch einige dazukommen.
Das hoffen wir auch. Hat einen Vertrag für 4,5 Jahre unterschrieben und hat wirklich schon angedeutet, was er auf dem Kasten hat, der Neuzugang vom FC Zürich. Ja, und der zweite Neuzugang im Winter warst du, Marcel. Nimm uns aber zunächst nochmal mit in den Sommer. Da hast du das Abenteuer England gewagt. Wenn ein Fußballer ins Ausland wechselt, dann sagt er gerne, ich möchte eine neue Sprache und eine neue Kultur kennenlernen. Was waren denn deine Beweggründe, damals auf die Insel zu gehen?
Auch das.
Aber du hattest doch schon ein bisschen Schulenglisch, leicht sächsisch angefärbt, aber das kanntest du doch schon, oder?
Ja, Englisch so unterstes Level. Ich habe zwei richtig gute Jahre in Fürth gehabt und wollte einfach den nächsten Schritt machen. Und da guckt man natürlich in alle Richtungen. Klar, man hat natürlich in die erste Liga geguckt. Und da waren auch viele Gespräche mit dabei. Aber so richtig ist dann nichts passiert. Also das hätte sich noch ein bisschen gezogen. Und ich bin aber so ein Typ, wenn ich einen Schritt nach vorne machen will, dann will ich einfach von Anfang an dabei sein. Dann will ich direkt die Vorbereitung nutzen. Und das hatte sich dann schon ein bisschen gezogen. Und dann kam eines Tages mein Berater und meinte, hier, guck mal, der Trainer von Norwich möchte dich mal anrufen und haben wir uns einfach mal zusammengesetzt, haben telefoniert und Mich hat das dann auch einfach überzeugt, dass, ja, dort war ein deutscher Trainer, dort war schon ein deutsches Trainerteam mit da, dort waren schon zwei deutsche Spieler mit drin in der Mannschaft. Und ja, ich meine, ich denke, Hefele ist auch noch ein großer Begriff. Allgemein Huddersfield, wie die das gemacht haben, da erinnert man sich dann natürlich auch relativ schnell wieder dran. Dann sieht man als Spieler, sage ich mal, die zweite Liga auch so als Sprungbrett, weil einfach noch eine Liga drüber, da gibt es ja auch noch, also kann man auch nochmal den Schritt machen. Und ich meine, Norwich ist ein ambitionierter Verein, die unbedingt um den Aufstieg mitspielen wollten. Deswegen ja, habe ich mir das angeguckt und war relativ schnell davon überzeugt und habe das dann auch gemacht. Deswegen.
Ja, Michael Hefele sprechen wir vielleicht später noch ein bisschen drüber. Er hat schon gerade gesagt, die Ausgangslage für ihn war eigentlich ziemlich gut. Mit Daniel Farke, ein deutscher Trainer, ein paar deutsche Spieler auch in der Mannschaft. Und er war ein Wunschspieler für geschätzte 3 Millionen Euro. Also eigentlich war die Ausgangslage sehr, sehr gut.
Ja, war sie absolut. Ich glaube auch, dass es prinzipiell sehr gut gepasst hat, rein auf dem Papier. Ist eine insgesamt, glaube ich, sehr schwierige Situation. Wir haben schon gehört, die wollten aufsteigen, die mussten hoch in die Premier League. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Das Finanzierungsmodell, da ist so eine Fallschirmbezahlung, die dann irgendwann wegfällt. Das bedeutet, du musst nach oben oder du läufst Gefahr, dass du vielleicht sogar ganz nach unten durchgereicht bist. Grundsätzlich im Norfolk, das ist so ein Bezirk, wo Norwich so ziemlich das Einzige ist, was da momentan auf dieser Klasse rumschwirrt. Und die haben sich eben entschieden, zum ersten Mal einen nicht englischen Trainer, nicht britischen Trainer dort zu installieren mit Farke. Und der wiederum hat einen ähnlichen Ansatz im Grunde genommen gewählt wie Wagner, nämlich sich in Ligen zu bedienen, wo du Spieler günstiger kriegst. Ein Marcel Franke hätte, wenn er Engländer wäre, einen englischen Pass hätte, in der zweiten englischen Liga gespielt hätte, niemals für einen einstelligen Millionenbetrag gewechselt. Punkt. Und so einen kriegst du dann plötzlich und im Grunde genommen, ja, glaube ich, die Schwierigkeit nur bei der ganzen Systematik ist einfach, Farke wollte was ganz anderes, als Norwich bislang gespielt hat. Die waren sehr britisch, sehr oldschool, langer Ball und er wollte eigentlich Fußball spielen. Er wollte ein Gegenpressing installieren, er wollte eben so ein bisschen den deutschen Fußball taktischer geprägt mit installieren. Und da ist halt dann irgendwann Franke dem Ganzen zum Opfer gefallen, weil es halt von Beginn an überhaupt nicht geklappt hat, diese ganzen Änderungen einfach nicht angenommen wurden.
Kannst du uns ein bisschen was erklären zu dieser ersten Liga, also zu dieser Championship, was ja eigentlich dann die zweite Liga ist in England? Da schwirren 24 Mannschaften drum, namhafte Teams, also Nottingham, Leeds, die wirklich auch schon Europapokal-Historie geschrieben haben. 46 Spieltage, an denen einem wirklich nichts geschenkt wird.
Nee, gar nicht. Also wenn wir darüber gesprochen haben, in der zweiten deutschen Liga ist viel Spannung, weil jeder jeden schlagen kann. Das ist in England mal 5, weil jedes Team, und das geht vom ersten bis zum letzten durch, und das sind auch teilweise Premier League-Absteiger, die jetzt wirklich, Sunderland ist Tabellenletzter, die ehemalige Weltklasse-Spieler drin haben, die vergangene Saison noch für 20 Millionen plus gewechselt sind. Das heißt, das ist eine, glaube ich, noch schwierigere Liga, die ist körperlich noch stärker, es ist noch schneller, noch mehr Tempo drin und allein der Terminplan ist so eng, die spielen zwei volle Pokalwettbewerbe aus, je nachdem, wie weit man da kommt, einen, das ist nicht ganz richtig die Übersetzung, aber einen Ligapokal und einen normalen Pokalwettbewerb, vergleichbar mit dem DFB-Pokal plus eben diese Liga. Es ist eigentlich die Ausnahme, wenn es keine englische Woche gibt. Und das ist dann auch für Spieler wie die aus Deutschland.
Deshalb heißt es ja englische Woche.
Richtig, genau. Und auch, danke. Und auch Spieler, die aus Deutschland kommen, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Und ich glaube im Übrigen auch als Trainer, der aus Deutschland kommt, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Das ist, glaube ich, die besondere Krux. Da müsste man mal Felix Magath fragen. Der hat nämlich das auch nicht hinbekommen, dass er auch den Kader entsprechend zusammenstellt. Du kannst hier ein paar Weltklasse-Spieler da reinstecken. Die werden in dieser Liga nicht hundertprozentig zusammen funktionieren. Du brauchst diese alten Recken. Du brauchst einen 35-jährigen Schotten, der schon 600 Spiele auf dem Niveau gemacht hat. Du brauchst den Flügelflitzer, der schnell ist, der dir einfach nur die Wege gehen kann, um mal die Alten da rauszuziehen. Also ganz eigene Kaderbauteile. Ansonsten wirst du in dieser Liga nicht bestehen. Nur mit Fußballern, no way.
Von der Statur? Passt aber dort ultimativ rein, Rüd, also der Marcel, von der Körpergröße, auch von seiner Veranlagung.
Ja, natürlich, aber man kann nicht in einem Tag eine ganze Philosophie ändern. Wenn ein Trainer das will, dann geht es schief. Und ich habe verstanden, dass du auch nicht so viele Chancen bekommen hast da, oder?
Nee, es waren 5 Spiele.
Ja, so, wenn man keine Chance bekommt, kann man nichts machen. Kann man hart trainieren, aber was muss man machen? Ja, kann man nichts machen.
Du hast die ersten 5 Spiele gespielt, alle komplett durch. Dann gab es ein 0-4 gegen Millwall und dann war erstmal Schluss.
Das kann man so sagen, ja. Das war.
Trotzdem hatte ein deutscher Trainer.
Ja, das war so ein bisschen das Ende der Geschichte, sage ich mal. Wir hatten davor schon mal 4 Stück gegen Aston Villa bekommen, da ging das los so ein bisschen. Und an dem Spiel habe ich da auch 1-2 Fehler gemacht zu den Toren. Und wie es dann so ist im Fußball, ich werde rausgenommen und die 10 Spiele danach werden dann gewonnen, unentschieden gespielt, nicht verloren. Und dann sitzt du halt erstmal da und fragst dich, was hier los ist.
Wir haben jetzt mal 1-2 Aktionen von dir im Norwich-Trikot. Und da haben wir schon das Gefühl, das ist dann schon alles relativ körperbetonter. Das ist schon noch eine Spur anders. Wie würdest du es einschätzen, Marcel?
Ja, so ungefähr. Man sieht ja da gerade, der hat mich da 3-mal ins Leere laufen lassen. Also da hast du auch ein paar Einzelspieler mit dabei, die meiner Meinung nach in der Bundesliga aber locker spielen würden.
Wir haben aber auch eine schöne Aktion gefunden. Diesen Ball wirst du jetzt wunderbar blocken.
Boah, das war super gemacht.
Nee, aber du hast im Interview mit der Sächsischen Zeitung gesagt, du hast im Herbst gemerkt, auf der Tribüne, das ist nichts für mich. Ist da dann auch die Intention für dich entstanden, ja, vielleicht ist es sinnvoll, mich ausleihen zu lassen und vielleicht ja auch gar nicht so schlecht, mal wieder beim Heimatverein vorbeizuschauen?
Ja, also im Herbst habe ich da vielleicht noch nicht dran gedacht, weil...
Im Spätherbst,
ja, da vielleicht schon eher. Wenn du dann erstmal, sage ich mal, einige Spiele oder sagen wir mal, ich habe von den 10 Spielen alleine, wo wir dann nicht mehr verloren haben, habe ich vielleicht davon 5 auf der Tribüne gesessen, 5 im Kader gewesen, wo ich keine Rolle gespielt habe. Das ist dann einfach nicht das, was du als Fußballer willst. Und ich bin da einfach auch noch zu jung, sage ich mal, mit 24 Jahren, dass ich mich jetzt einfach auf die Tribüne setze und die 3 Jahre dann dort abspule und mir einen Dicken mache. Und deswegen kam dann auch irgendwann das erste Gespräch mit dem Ralf Minge, wo er mal angerufen hat und wir einfach mal drüber geredet haben. Das war relativ früh. Und ja, der erste Gedanke war natürlich, komm, ich pack die Sachen so ungefähr. Aber ich meine, ich bin nach England gegangen im Sommer, dann will man sich natürlich dort auch durchsetzen, wenn die direkt wegrennen. Aber dann habe ich einfach mal die nächsten Wochen und Monate einfach mal beobachtet, wie das weitergeht, ob sich was ändert. Es hat sich nichts geändert und dann gab es einfach immer den Kontakt gehalten und dann haben wir dann irgendwann gemerkt, okay, das macht Sinn, das macht für mich Sinn, das macht für Norwich Sinn, das macht für Dynamo Sinn und dann haben wir das ja umgesetzt.
Marcel hat es gesagt, das ist, glaube ich, für beide Vereine eine Win-Win-Situation. Verstärkt aktuell Dynamo in der Abwehr und kriegt anders als in England hier Spielpraxis und das ist dann für Norwich nicht ganz von Nachteil.
Also kaufmännisch bin ich jetzt nicht involviert, ne, weil Win-Win-Situation hat ja auch immer was Finanzielles. Im Zweifelsfall, nee, sportlich für meine Begriffe eine Erfrischung für Dynamo Dresden, mehr Stabilität in der Defensive, Kopfball gefährlich ist er und ich glaube, das Netz wäre schon kaputt gewesen am Freitagabend, wenn da hinten noch so ein Röllerchen gekommen wäre bei dem Kopfball, ne? Und ich bin mir sicher, da wären auch noch Tore von ihm kommen in dieser Saison. Also, und es ist sein Heimatverein, ne? Das darf man auch mal nie vergessen.
Die Tore wollen wir natürlich gerne mal ansprechen. Du gehörst doch eigentlich zur Kategorie torgefährlicher Innenverteidiger, oder? Auch schon genetisch bedingt.
Ja, also das habe ich eigentlich auch gedacht. Wenn wir jetzt mal es hat nicht viel gefehlt. Ich sage mal so, Sandhausen war eine Aktion dabei, Bochum war eine Aktion dabei, aber das Ding ist einfach noch nicht drin gewesen. Letzten Freitag natürlich eine riesen Chance gehabt.
Kurz vor der Halbzeit.
Und ja, deswegen, da muss ich was tun. Ich denke, mit Baller, mit mir, wir sind riesengroß. Also da müssen noch einige Tore kommen. Und wie gesagt, das kann auch mal einfach in einem Spiel, kann das auch einfach mal richtig wichtig sein, wenn du daraus mal ein Tor machst.
Aber Mensch, Marcel, du hast schon 7 Spiele jetzt hier gemacht. Das sind schon mehr als in einem halben Jahr auf der Insel. Und du tust Dynamo wirklich gut.
Neuzugang. Ein Dresdner, der hier sehr verbunden ist mit dem Verein. Und ja, man merkt, das war ein richtig guter Transfer, weil er einfach sich ganz, ganz schnell eingelebt hat hier.
Ja, Marcel ist ein guter Innenverteidiger. Mein Innenverteidiger-Kumpel zurzeit hat uns mit seiner Qualität sehr gut verstärkt und zusätzlich noch einen Konkurrenzkampf weiter angetrieben, was für uns alle sehr gut ist.
Er ist tagtäglich im Training immer hoch konzentriert, versucht viel aufzusaugen, macht seine Aufgabe, nimmt sie total ernst und seriös wahr. Das ist schon eine Eigenschaft, tagtäglich sowas auf den Platz zu bringen, die bewundernswert ist.
Haben Sie es richtig ausgedrückt, die Kollegen, der Trainer?
Ja, ich bin zufrieden.
Gut. Das passt schon. Dumm nur, dass es keine Kaufoption jetzt für ihn gibt.
Tja, wie gesagt, wir waren nicht involviert. Nee, das ist halt so die Situation.
Das ist offiziell, also das steht...
Ich weiß, da kannst du erstmal nichts machen. Aber Marcel wird sicher selber sehen, er wird jetzt erstmal alles dafür geben, da bin ich überzeugt davon, mit Dynamo Dresden sicher die Klasse zu halten und dann im Sommer schauen, wie es da weitergeht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er vielleicht auch, wenn die Möglichkeit besteht, sich auf der Insel dann durchzubeißen, die wahrnehmen wird. Aber das hängt ja auch in erster Linie mal von den Verantwortlichen ab. Um mal noch einen Satz zu seinem Leistungsnachweis zu bringen, fällt mir gerade ein. Ich glaube, er musste am Freitag zur Dopingprobe, ne, nach dem Spiel, kommt das hin? Und es ist ja so sehr kalt draußen, besonders kalt gewesen. Und da schwitzt ja sowieso nicht so sehr. Also ist der Flüssigkeitsverbrauch nicht so hoch, normalerweise im Sport. Und er hat, glaube ich, 4 Apfelschorle, wenn ich richtig informiert bin. Da kam noch nichts, dann noch 2 Bier und es kam immer noch nichts. Also der muss sich bewegt haben auf dem Platz. Weil erst, dass er hier nie rausgeht heute und die ganze Minna alleine mitnehmen muss. Ne?
Keine Angst, Marcel, bei uns musst du keine Dopingprobe nachher abgeben. Aber du kommst um die Frage jetzt nicht drum rum. Und da weißt du auch, dass ich dir die stelle. Weißt du denn jetzt schon, was im Sommer wird? Oder ist es jetzt erstmal so, dass du unter normalen Umständen am 1. Juli wieder Fußballer bei Norwich City bist?
Ja, das sind die normalen Umstände. Ich habe da noch 2 Jahre Vertrag. Ich werde dann im Sommer dort wieder hingehen und dann wird sich genau die gleiche Frage wie im Winter stellen. Habe ich dort eine Chance? Was sagen die Verantwortlichen? Trauen die mir was zu? Dann will ich dort einfach bleiben und dann will ich mich dort durchsetzen, weil sonst hätte ich den Schritt nicht machen brauchen letztes Jahr. Aber wenn natürlich irgendwie rumgeeiert wird oder gesagt wird, wir brauchen dich nicht, dann brauche ich mich dort, dann muss ich mir einfach Gedanken machen und dann müssen wir einfach schauen, wie es dann weitergeht.
Norwich spielt heute Abend, glaube ich, gegen Nottingham. Wie intensiv verfolgst du das Geschehen aktuell bei dem Verein und wie intensiv ist denn auch der Austausch mit den Verantwortlichen?
Ja, also die Spiele schaue ich mir schon an, wenn ich Zeit habe natürlich. Gucke da auch mit, wie sie sich schlagen. Ist ja klar, ist ja immer noch deine Mannschaft auch. Und ja, der Kontakt ist da. Da werden die Spiele angeguckt und so weiter. Und deswegen, wir schauen einfach mal. Ich denke, die werden auch, sage ich mal, zufrieden damit sein, dass ich meine Spiele mache. Das hat ja für die genauso einen Nutzen. Und wie gesagt, dann aber im Sommer wird dann einfach mal sich zusammengesetzt und geklärt, wie es weitergeht.
Aber ihr telefoniert hin und wieder auch mal und es gibt da mal auch einen Abgleich.
Ja, jetzt nicht direkt mit dem Trainer, aber da ist schon Kontakt da, ja.
Dann verrat uns mal, was ist denn so aus deiner Sicht vielleicht auch im Alltag neben dem Platz der Hauptunterschied zwischen Deutschland und England?
Jetzt inwiefern?
Was ist anders in der Fußballphilosophie, vielleicht auch im Training, im Trainingsalltag? Wie ist das so? Wie muss ich mir das vorstellen bei einem Championship-Verein?
Also ich glaube, der Unterschied ist gar nicht so groß, weil wir gerade einen deutschen Trainer hatten.
Okay.
Aber hin und wieder tauschst du dich ja auch mal aus mit einem Engländer, was der so zum Training sagt oder was der davon hält. Und da hat man schon ab und zu mal so eine, sage ich mal, Aussage bekommen, das ist ganz schön viel, was wir hier trainieren. Okay. Also die Engländer sind das nicht so gewöhnt. Wir hatten auch mal 2-mal am Tag Training. Das ist eigentlich, das gibt es für die einfach nicht.
Das gibt es hier in Dresden dann häufiger?
Das gibt es hier in Dresden häufiger, ja.
Da bin ich zufrieden.
Und deswegen, war das, glaube ich, schon auch für die eher eine Umstellung als für uns deutsche Spieler jetzt. Wir sind ja einige dort drüben gewesen. Und aber ich habe jetzt auch so rausgehört, auch von anderen Mannschaften, dass da, sage ich mal, nicht so viel trainiert wird und dass dann einfach die Fitness auch gerade über die Spiele geholt wird, da du so viele Spiele hast.
Bist du mit dem Essen klargekommen?
Ja, das hat gepasst, ja.
Okay. Gut, Sie haben in England gearbeitet, im Nachwuchs von Chelsea. Wo sehen Sie denn die größten Gegensätze zwischen Deutschland und England?
Ja, in England hat man einen super Nachwuchs, aber die Spieler kommen nie in die erste Mannschaft, weil wir alle aus Ausland kommen. Wenn ich in Chelsea war, hatte ich einen Kader von 18 jungen Spielern, ich hatte die unter 19. Von diesen 18 Spielern waren 12 Spieler Ausländer, aus Tschechien, Miroslav Stoch, aus Spanien, aus überall. Und wir haben dann zum Beispiel die ersten 9 Spiele gewonnen. Nicht, weil ich so ein guter Trainer bin, aber die Talente waren so super, dass wir alle Spiele gewinnen. Ja, einfach. Und 9 Spiele, 27 Punkte, ich habe gerade erzählt. Ja? Dann ist es Oktober und da sind plötzlich 7 von meinen Jugendspielern ausgeliehen worden. Zu Blackpool, zu dritte Division, League One, Bournemouth, Ben Sahar, der Junge kommt aus Israel. Sein Mutti hat ein polisches Passport, kommt von Polen. Und dann kann Mutti mitgehen und weil er aus Polen kommt, Mutti, darf er direkt Fußball spielen in England. Vater bleibt in Israel. Ben Sahar ist geboren in Israel. Der Junge ist 17 Jahre alt, ist dann 3 Monate bei mir, in meiner Mannschaft, fühlt sich glücklich nach 3 Monaten, ja, hat sich ein bisschen so ja, eingestellt in London und dann sagt unsere Leiter, Nachwuchsleiter, Ben, du gehst nach Blackpool. Hallo? Und dann noch 7. Und dann hat der Mann in Oktober gesagt, ich bin so stolz, dass wir 7 Spieler ausgeliehen haben, weil jetzt nehmen die Leute uns seriös. Und dann habe ich gesagt, warum nicht 18 Spieler oder 1 Spieler oder warum die 5 oder 7? Ja, mein Ziel war 5. Und ich habe jetzt 7. So, ich habe mein Ziel erreicht für diese Saison in Oktober. Habe ich gesagt, okay, die Jungs sind 17 Jahre alt. Werden jetzt ausgeliehen nach dritte Liga, vierte Liga und ich muss trainieren in der Mourinho-Philosophie, Chelsea-Philosophie und jetzt sind die 3 Monate weg und haben die Blackpool-Philosophie. Keiner kommt so in die erste Mannschaft. Ich denke, man nehme die Philosophie, die Jugendphilosophie seriös, wenn Spieler von der Jugend in die erste Mannschaft kommen. Und das macht man in Deutschland und in Holland viel besser. Weil man kauft in England die Spieler. Und man hat Ausbildung und die Ausbildung ist nur, ja, man macht es. Warum weiß ich eigentlich nicht? Weil die Spieler werden ausgeliehen und am Ende sind diese guten Talente alle kaputt gemacht und keiner spielt in die erste Mannschaft. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Ich denke, dass die Nachwuchs, wie man jetzt arbeitet in Deutschland und in Holland arbeitet man noch immer gut, aber wir haben ein Geldproblem in Holland natürlich. Aber in Deutschland die Nachwuchs ist richtig gut aufgebaut. Und hier kommen noch immer gute Talente durch und weiter. Und darum spielt die deutsche Mannschaft auch immer gutes Fußball und die englische Mannschaft scheiß Fußball.
Aber im Nachwuchs wird es ja jetzt besser bei den Engländern. Im Nachwuchs wird es ja jetzt besser bei den Engländern. Also das kann man jetzt wirklich so sagen. Die sind U17-Weltmeister geworden, U20-Weltmeister, U19-Europameister. Da tut sich was. Bloß eben in den Top-Teams, die tun relativ wenig für die Integration der englischen Nachwuchsspieler. Die holen dann lieber eher ausländische Stars.
Genau. Ja, ich glaube, dass auch Arsenal einen guten Nachwuchs hat.
Ja.
Und Liverpool auch. In meiner Zeit in Chelsea haben wir versucht, gute Arbeit zu machen. So die Trainingsphilosophie von Mourinho ist natürlich eine gute Trainingsphilosophie. Das klappt, das ist gut. Da wird gute Arbeit gemacht, auch in die Nachwuchs in England. Aber was macht man dann mit diesen jungen Leuten? Man gibt gute Training und nach 3 Monaten weg. Dann kommt man wieder zurück und dann 6 Monate später wieder weg. Und dann kommen wir wieder zurück und dann ist man 20, hat man schon 4 verschiedene Mannschaften gespielt und dann sind die Jungs unglücklich und wissen gar nicht mehr, was die Philosophie ist. Und dann sagt Chelsea, ich habe einen guten Miroslav Stoch, ein guter Linksaußen in Chelsea, Miroslav Stoch, in meiner Zeit doch. Und dann kaufen die einen voor 30 Millionen in andere Spieler. Und dann Miroslav Stoch geht nach Türkei und dann geht er, ja, und so weiter und so weiter. So, gute Ausbildung, aber man macht nichts damit. Das ist das Problem, weil man hat zu viele Kohle und kauft und kauft und kauft und kauft. Ja, und wir machen jetzt die Ausbildung, hè, für England. Weil die kaufen Spieler aus Deutschland, die kaufen Spieler aus Holland. Und ja, und dann haben wir keine guten Spieler mehr in Holland in der ersten Mannschaft. Das ist auch ein Problem.
Ein aktuelles Beispiel ist der 16-jährige Österreicher Tiano Ballo. Wo habe ich neulich gesehen, gehört. Der ist vor 3 Monaten zu Chelsea London gewechselt, hat dort einen Vertrag unterschrieben, hatte zuvor bei Viktoria Köln gespielt und verdient in London jetzt geschätzt 22.500 Euro pro Woche. Pro Woche. 22.500 Euro pro Woche. Wie viel hast du denn eigentlich als 16-Jähriger bekommen?
200 Euro.
200 Euro. Ja. Pro Woche?
Pro Monat.
Pro Monat. Also das kann man dann mal aufschlüsseln, was das pro Woche ist. Zeigt das ein bisschen die Perversion des Geschäfts, was er dann gerade auch beschrieben hat mit dem Nachwuchs? Also, dass sie eben nicht nur in die ersten Mannschaften gehen, sondern auch in den Nachwuchs.
Also ich muss vorne wegschicken, der Engländer hat ein sehr gesundes Verhältnis zum Kapitalismus. Und das kommt da, glaube ich, einfach raus. Machen wir uns nichts vor, mit vielen verschiedenen Einflüssen, auch aus anderen Ländern. Der Spieler ist ein Investitionsgut. Und wenn man den, insbesondere bei den kleinen Vereinen, wenn man den mit viel Geld abstoßen kann, na gut, dann macht man es halt so. Jetzt kann man pervers finden, man kann auch eine gesunde Einstellung dazu haben, wie das der englische Fan gemeinhin hat. Der freut sich einfach in der Zeit, wo der Junge in den Farben rumläuft. Und ärgert sich vielleicht, wenn er dann wieder weggeht und freut sich dann erst recht wieder, wenn er bei dem größeren Verein nicht klarkommt. Es ist, wie es ist. Also ich habe mich damit abgefunden und Fußball ist ein Geschäft, das finden wir alle nicht besonders romantisch. In England ist es mehr Geschäft als überall anders auf der Welt. Punkt.
Ja, aber für die jungen Jungs, 17 Jahre alt.
Aus deren Sicht keine Frage.
Aus Spanien oder aus Tschechien oder aus Israel. Und dann hat man die Mourinho-Philosophie 3 Monate erlebt oder Rüd-Kaiser-Philosophie 3 Monate erlebt. Und dann gehen die weg. Ich habe mal ein Spiel angeguckt in der dritten Liga, Bournemouth. Und meine Spieler, Mourinho-Philosophie, ist kurze Positionsspiele, gut Fußballspiel und so weiter. Und dann, ich war hinter dem Dugout von Bournemouth. Und Jack Cork, mein Spieler, 18 Jahre alt, bekommt den Ball, guckt, will eine Kombination machen. Ist keiner da, die rennen alle nach vorne. Und dann hat der Coach 4-mal gerufen, play the fucking ball long. Okay, neue Philosophie.
Aber ist der Fußball, nähern wir uns dem englischen Fußball nochmal generell, ist der Fußball ehrlicher auf der Insel? Weil Schwalben sind verpönt, auch das Zeitspiel wird als unschön angesehen. Also bei Schwalben ist ja so, auch von der eigenen Mannschaft kriegt man da eins auf den Deckel. Ist das Ganze ja ehrlicher?
Nee, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, das wäre zu viel, wenn man, also ja, in puncto Schwalben, ja. Ich glaube auch, dass der Fußballfan an sich... Es gibt hier Regionen in Deutschland, wir sind in Dresden, euch geht's gut. Ihr habt im Grunde genommen ein Publikum, das fachkundig ist, das interessiert ist daran. In England gibt es das auch in Teilen. Es wird bei den größeren Vereinen immer kleiner, da wird es eher Operette. Da ist es vielleicht dann nicht mehr so ehrlich, wenn man da hingehen möchte. Nee, aber so weit würde ich nicht im Prinzip gehen.
Ist England ein Fußballparadies?
Für den Spieler sicher, wenn er Geld verdienen möchte, weil das müssen wir halt auch. Also ein 16-Jähriger, der 22.000 pro Woche verdient, er hatte eine Wahl. Also so ist es nicht. Und er wusste, auf was er sich im Zweifel einlässt. Daher für den Spieler ja, für mich als Kommentator oder für den Sender der Zone sowieso. Und für Trainer vielleicht auch als Sprungbrett. Also ja, schon, es ist halt tatsächlich eine Insel. Ich bin verliebt, daher ja.
Tja, wir wollten uns mal bei Dynamo umhören, wie die das sehen, den Fußball auf der Insel. Die Jungs verfolgen das natürlich auch. Volle Stadien, volle Kassen, guter Fußball. Hören wir mal, was die Dynamos dazu sagen.
Ich habe mich natürlich auch schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt, dass natürlich schon auch mein Ziel ist, natürlich hier in Deutschland erstmal zu schauen, wie weit ich komme, aber... Dann vielleicht auch zu schauen, selbst mal vielleicht irgendwann in England zu spielen. Ich denke, die Premier League oder allgemein England, die Ligen sind schon sehr anspruchsvoll. Und ja, natürlich ist da auch enorm viel Geld unterwegs, was natürlich auch immer ein sehr heikles Thema ist. Da natürlich auch vielen Spielern immer vorgeworfen wird, dass sie nur des Geldes wegen auf die Insel gehen.
Also bei mir nicht so. Wüsste jetzt auch nicht, woher das kommen soll. Klar, Mutterland des Fußballs, aber... alles das, was bei mir angekommen ist, wirkt jetzt, gerade wenn man jetzt mal die zweite Liga England vergleicht, nicht wahr, wesentlich besser als das, was wir hier in Deutschland haben, gerade was das ringsherum, Zuschauerzahlen und so weiter angeht. Ein Traum ist vielleicht das Geld, was man dort bekommt. Das will ich nicht verneinen, aber das Spiel an sich reizt mich nicht besonders. Nee.
Wird schon ein anderer Fußball gespielt. Ich habe mich auch mit Marcel lange darüber unterhalten. Den muss man mögen. Ich mag die Atmosphäre in England. Stimmung in den Stadien ist schon gewaltig. Finanziell ist es natürlich dann schon ja, über der Grenze hinweg. Kann man natürlich dann auch geteilter Meinung sein. Kann man in Deutschland schon teilweise, aber in England ganz sicherlich.
Ganz unterschiedliche Meinungen, meine Herren. Also auch zum englischen Fußball.
Wobei ich in dem Fall, den du angesprochen hast, hier gerade mit dem Jungen, mit dem 16-Jährigen, das Geld ist das eine. Das ist schon, kann jeder denken drüber, was er will. Ich denke mal, wird vielleicht am Ende auch ein anderer 16-Jähriger, wenn seine Eltern noch mit da im Boot sind, am Ende nie Nein sagen. Aber ich habe diesen Beitrag gesehen, auf den du, glaube ich, angespielt hast. Und da war im Zusammenhang mit dem 16-jährigen Jungen von Aktie die Rede und von Ware. Also um den Mensch ging es für mich dort überhaupt nicht mehr. Und da muss ich ehrlich sagen, damit kann ich mich nicht abfinden, also wäre ich, solange ich noch da bin, in meinem Kopf nicht abfinden mit solchen Dingen, weil für mich zuerst kommt mal der Mensch, noch vom Fußballer, dann kommt der Junge mit der Freude an seinem Sport und wenn dann daraus all die anderen Dinge entstehen, umso besser für alle Beteiligten, wie auch immer. So, aber da, also mich hat das so befremdet, muss ich ehrlich sagen, als ich das sah, diesen Beitrag, wie da gesprochen wurde. Und das war, in dem Fall, es war ein Österreicher, glaube ich sogar, der sein Berater ist, wenn ich mir es richtig gemerkt habe. Also das fand ich abstoßend, muss ich sagen.
Uli hat ja schon gemeint, der Engländer hat ein gesundes Verhältnis zum Kapitalismus. Das macht sich eigentlich auf allen Ebenen bemerkbar, wenn wir uns anschauen, sie haben nicht ohne Grund 5 Teams in der Champions League im Achtelfinale dabei. Sie haben eben auch 5 Teams unter den umsatzstärksten Mannschaften der Welt. Also muss man dann schon sagen, im Umkehrschluss, Geld schießt eben auch Tore.
Also mir ist ganz wichtig, dass wir auch in der Gleichung jetzt gerade nicht rauslassen, dass der Berater auch mitverdient.
Der ist ja sein Ziehvater, also von daher.
Exakt, wenn der einem 16-Jährigen dazu rät, zu Chelsea zu wechseln, glaube ich, hat jeder eine Meinung im Raum dazu und die wird relativ in die gleiche Richtung ausschlagen. Sorry, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ich wollte nur noch mal sagen, also Geld schießt dann in England dann doch Tore. Sowohl im
Nachwuchs bis zum Viertelfinale, dann ist es vorbei in der Champions League. Bis dahin schießen sie Tore. Ja, nein, also natürlich, die haben eine ganze Menge talentierte Jungs dabei. Die haben inzwischen, da möchte ich auch noch mal ganz kurz reingrätschen, ohne jetzt da zu tief abzutauchen, aber die Engländer machen gerade eine ganze Menge in ihrem Nachwuchs. Das hat man jetzt gesehen, U17, U20 Weltmeister, ein paar Finalteilnahmen noch dazu. Die orientieren sich stark an Deutschland, was die Symbiose auch mit der Sporthilfe vom Staat zu tun hat. A und B sehr stark an Frankreich, was das Jugendleistungszentrum betrifft. Die haben in Burtner-Pontrent einen Komplex hingebaut, der Wembley in weiten Teilen nachempfunden ist und wo jetzt plötzlich versucht wird, jedem einzelnen Nachwuchsteam die Möglichkeit zu geben, auf selben Niveau zu trainieren. Plus, sie haben ganz, ganz viel investiert in die Fußballlehrerausbildung. Bis vor 5 Jahren gab es eine niedrige 4-stellige Zahl an A-Level-Trainern mit englischem Pass. Alleine in der letzten Saison sind 1000 dazugekommen. Und die, das muss man wissen, Ausbildung in England zu diesem A-Level-UEFA-Lizenz, die ist um ein Fünffaches teurer als in Deutschland beispielsweise. Also da passiert gerade eine ganze Menge. Und ja, man fängt auch an, natürlich das dann auf die Spieler zu übertragen, sowohl die englischen Jugendspieler. Und das ist, glaube ich, immer noch das größte Problem. Arsenal, Chelsea, Manchester City, United, all diese Akademien haben einen riesen Scouting-Apparat, der viel Geld kostet. Die haben auch super Infrastruktur, aber wir haben schon gehört, da wird halt dann jeder Slowake, der gut ist, der vielversprechend ist, wird als Aktie, da sind wir wieder, eingekauft und man versucht halt mal was. Und im Gegenzug, der FC Chelsea hat jetzt gerade einen Jahrgang gehabt oder hat ihn noch teilweise unter Vertrag. Die sind eben das Grundgerüst dieser U20-Weltmeister. Die haben über Jahre hinweg in der Jugend, A-Junioren, B-Junioren, in den Pokalwettbewerb Meisterschaften dominiert. Und diese Jungs sind alle plötzlich verstreut bei Abstiegskandidaten. Und da haben wir genau das Phänomen. Das sind Fußballer, die aber noch gar nicht den richtig männlichen Körper haben. Die müssen plötzlich ran. Und wir haben vorher in Bezug auf Dynamo Dresden gehört, was ein Abstiegskampf mit den Köpfen machen kann. Und die sind plötzlich genau da drin, kommen aber aus Jahren Dominanz beim FC Chelsea. Das ist das Problem und darauf kommt es an. Vor 15 Jahren gab es die goldene Generation, Beckham, Gerrard, Lampard, Rio Ferdinand, wie sie alle hießen. Und die haben das nicht geschafft, weil der Support, also die helfenden Spieler rundherum, nicht auf diesem Niveau operiert haben. Wenn sie das jetzt hinbekommen, kriegt Deutschland Konkurrenz.
Und wie gesagt, die Gelder, die Investorengelder sind viel, viel höher in England. Die Fernsehgelder, kleines Beispiel, der FC Bayern hat in der letzten Saison 74 Millionen Euro an TV-Geldern bekommen und der damalige Absteiger in der Vorsaison, der FC Sunderland, 30 Millionen Euro mehr als der FC Bayern, der Absteiger aus der Premier League. Also irgendwie kann Deutschland auf Dauer dieses Wettrennen ja nicht gewinnen, meint der England-Kenner und Filmemacher Jan-Henrik Kosecki.
Und ich sehe da überhaupt keine Chance für die Bundesliga, dort mitzuhalten, weil wir eben den Nachteil haben, in Anführungsstrichen, was auch wieder ein Vorteil ist für die Bewahrung unserer Kultur, dass wir einfach nicht so viel Kohle aus dem Erlös des internationalen TV-Vertrags erschließen können. Und deswegen werden wir da keine Chance haben. Und wenn wir versuchen, einen Kampf zu führen, den wir auf gar keinen Fall gewinnen können, verlieren wir sogar unsere Kultur. Und deswegen würde ich der DFL zwingend anraten, auf die Fans zu hören, die die Kultur ausmachen, die die Stadien voll machen, die eben den anderen Fußball ausmachen, weil auf der anderen Ebene haben wir einfach überhaupt keine Chance.
Hat er recht? Ist der Kampf gegen die Premier League ein Kampf gegen Windmühlen?
Ja, ist er. Wenn man nur geldtechnische Dinge zu Rande zieht, dann ist, vergiss es. Das wird nicht gehen, weil, und das ist mir ganz, ganz wichtig und das wird hierzulande oft vergessen, ich spreche es runter auf ein Beispiel, Montagsspiel. Ich könnte jetzt einmal die Frage stellen, wer ist für Montagsspiel, dann werde ich wahrscheinlich zwei Hände haben und der Rest bleibt unten. Und das ist genau der Punkt. England verdient mit dem Montagsspiel enorm viel Geld, weil die Fans einfach sich damit abgefunden haben. Man kann jetzt das Ganze romantisch sehen und sagen als Fußballfan, nein, ich möchte auch den Amateurfußball bewahren, etc. etc. Wir gehen unter, ihr seid alle verliebt in Dynamo Dresden, ihr geht trotzdem dahin. Egal was, auch wenn die Montag spielen, ihr werdet dahin gehen. Ihr werdet euch das ansehen, ihr fiebert mit. Das ist ja die Emotion, die Fußball so begreifbar und so erstaunlich für uns alle macht. Und ja, der englische Fan kann sich das alles gar nicht mehr leisten vielleicht, aber dann kommt halt das Operettenpublikum. Und unterm Strich machen wir uns nichts vor und da will ja, und das war ganz wichtig jetzt in dem Beitrag, wir werden nicht mithalten können. Sie wollen aber, Seifert möchte mithalten. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dass der asiatische Markt unterm Strich über ein Drittel der TV-Gelder für England umsetzt. Und damit ist es völlig egal, was in den Stadien passiert. Da sind wir wieder bei diesem Punkt, das kann man mögen oder nicht mögen. Der Fan ist Nutzvieh in England, zu großen Teilen, muss man genauso ausdrücken. Der gemeine Fan, der daheim lebt, Norfolk ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel in Norwich, wo nicht die reichste Gegend ist, wo aber ganz, ganz viele den Verein Norwich City im Herzen tragen.
Stimmung ist mir jetzt nochmal ganz wichtig, weil du es erwähnt hast, Uli. Marcel, wie hast du das in dem halben Jahr erlebt? Es ist ja wirklich die Fantasie, die Illusion von früher, dass man sagt, einmal in England ins Fußballstadion gehen, einmal diese Stimmung aufsaugen. Auch der Trainer Uwe Neuhaus hat es gesagt. Wie hast du es denn in diesem halben Jahr erlebt? Also ich habe in England, war ich jetzt zuletzt zwei, dreimal, da wurden eben auch Klatschpappen verteilt und da war es schon ja, sehr, sehr künstlich teilweise.
Ja, auf jeden Fall. Wir hatten in Norwich eigentlich bei jedem Spiel so um die 28.000 Zuschauer, also so vergleichsweise wie hier. Aber ja, wenn das Spiel mal 0-0 ausgegangen ist, kann es halt mal gewesen sein, dass 90 Minuten einfach eine Totenstille war. Weil ja, sie einfach damit. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da waren einfach die Fans damit nicht zufrieden mit dem Spiel. Und dann, ja, dort hast du keine, sage ich mal, keine Fangesänge, so wie es typisch für Deutschland ist. Hast du eigentlich null. Also ich glaube, wir haben gegen Middlesbrough gespielt, da war mal ein bisschen Stimmung drin. Aber ansonsten, wenn es natürlich 2-0, 3-0 steht, dann wird jeder Zweikampf, jeder Pass wird da gefeiert, dann hast du schon gute Stimmung. Aber du musst erstmal dafür was tun, damit, sage ich mal, die Stimmung kommt. Und ja, wenn es negativ läuft, kann das halt auch eine ruhige Angelegenheit werden.
Nach der Hillsborough-Katastrophe 1989 wurden die Stehplätze abgesetzt. Die gab es dann nicht mehr, die wurden abgeschafft. Damit ging auch so ein bisschen die Stimmung flöten in England. Rüth, ja, wie haben Sie das erlebt? Nehmen Sie die Stimmung dort in den Stadien wahr?
Ja, ich erinnere mich jetzt mit dieser Frage, mein erstes Spiel in England in 1982 für Coventry City, Premier League habe ich da gespielt. Und wir waren die erste Mannschaft mit Werbung auf die Trikot. Und das ist unglaublich, ja? Aber weil wir Werbung auf dieses Trikot haben, Fernsehenverbot. So, ich habe kein Spiel von mich selber in England auf Video. Erstes Spiel, Coventry City war der erste Verein, nur Sitzplätze. Gegen Gewalt. So, kein Stehplatz mehr, nur sitzen. Erstes Spiel gegen Leeds United. Haben die Fans gesagt, ah, das ist ja schön. Ich bin links außen und diese Sitzplätze haben hier geflogen, da geflogen, da geflogen. Ich bin ein bisschen nach die Innenseite gegangen, weil das war gefährlich. Die haben alles kaputt gemacht. Aber das war 82. Jetzt ist das alles anders. Die Fans sind okay, alles ist ruhig. Aber ich denke, dass die Stimmung auch ein bisschen ruhig ist manchmal, weil die Spiele sind auch nicht alle so gut, sind auch manchmal langweilig. Und wenn man die Stimmung hier sieht, zum Beispiel in Dresden ist die Stimmung, guck mal Borussia Dortmund, die schwarz-gelbe Wand, und auch in Dresden ist das so, hier ist immer Stimmung, Stimmung, Stimmung. Und das ist in England, habe ich jetzt gehört, nicht immer so. Da hat man Theaterpublik. ja, und das ist, ich glaube, hat sich das geändert. Früher war die Stimmung in England, das war unglaublich. Das war, jeder Ball war raus. Jeder Ball, wenn man auf der 10 Meter hinter der Tor geschossen hat, yeah, gut gemacht. Also nicht gut gemacht, falsch gemacht, aber die waren froh. Wow! Und jetzt guckt man, mal guckt und sind ruhig. Und die Stimmung in vielen deutschen Stadions sind ganz, ganz gut. Wow, viel
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ich muss auch mal was Positives über England sagen, vielleicht klingt das ganz, ganz negativ. Es gibt erstens Vereine, wo wer gestern Abend geguckt
gestern
hat.
Crystal Palace gegen Manu. Crystal Palace,
Manchester United, 21 Uhr, aber mein Lieber. Also da musste ich ein paar Mal an den Reglern rumdrehen, weil ich es selber nicht geglaubt habe, was da möglich ist. Newcastle United, super Beispiel. Auch Nottingham Forest beispielsweise. Also es gibt schon einige. Man hat natürlich mit diesem Stehplatzverbot das Problem, dass man die normale Arbeiterschaft, die in der Regel das lautere Publikum wahrscheinlich ist und das vielleicht leidenschaftlichere Publikum ist, irgendwie ausgesperrt. Man muss dazu wissen, in den letzten 5 Jahren 900% Preissteigerung in Sachen Tickets. 900% Preissteigerung, das ist unglaublich. Also ich komme in der Premier League bei einigen Vereinen nicht unter 400 Euro an die günstigste Jahreskarte, passenderweise Manchester City. Bei Arsenal komme ich unter 1.300 Pfund, das sind so roundabout 1.600 Euro, zu keiner Jahreskarte. Das muss man wissen. Das heißt, man lässt dann natürlich ein paar raus, holt aber auf der anderen Seite die Eventfans ran.
Touristen.
Nämlich Touristen, exakt. Weil man kann mit einer Tour, Museumstour, noch mehr Geld machen an einem Spieltag. Ja, und was mir aber trotzdem ganz wichtig ist, ist in diesem Punkt, muss man wissen, in Deutschland ist es Kultur, dass die Fans Choreografien haben, dass die durchgehend singen. Das ist in England nicht der Fall. Das gibt es vereinzelt bei einzelnen Vereinen. Da hat vielleicht 1-2 Spieler haben ihr eigenes Lied. Aber im Grunde genommen ist es ein Spiel, das steht und fällt mit dem, was wir gehört haben, mit dem Spiel. Das heißt, wenn ein Torschuss kommt, dann raunt's. Das ist das, was ich zum Beispiel in Deutschland, wenn ich gucke, nicht wahrnehme. Das ist ein ähnlicher Pegel, der vielleicht minimal ausschlägt. In Dresden mehr als in Hoffenheim. Aber im Grunde genommen ist es eine ähnliche Geschichte. Und in England ist es dann schon sehr viel nach oben ausgehen. Also ich würde sagen, das ist dann ein Publikum, das mehr am Spiel klebt.
Olli, ich habe aber auch den Eindruck, dass bestimmte Vereine den Fan, den Zuschauer jetzt mittlerweile ganz anders wahrnehmen. Jan-Hendrik Kosecki hat uns erzählt, jetzt im Gespräch, im Interview, dass weniger von Fans, sondern mehr und mehr auch von Kunden da die Rede ist.
Ich hatte letztes Mal ein Treffen mit Verantwortlichen von Chelsea, die haben nur von Kunden gesprochen und nicht von Fans. Die haben konsequent das Wort Kunde gebraucht. Das ist einfach eine komplett andere Kultur und also wieder eine Stehplatzkultur, eine Stimmungskultur zu haben, das ist für die komplett irrelevant. Das ist, die fragen sich eher, wie wir mal dazu kommen, irgendwie, dass wir ein Interesse daran haben, Spieler wie Cristiano Ronaldo, Lionel Messi oder dass ein Sané in der Bundesliga bleibt. Die fragen sich, warum verkauft ihr nicht viel mehr TV-Rechte, warum seid ihr nicht viel exklusiver, um das so zu machen, warum holt ihr keine Investoren? Also wir sind kulturell schon sehr weit auseinander, das muss man einfach akzeptieren.
Sollten wir uns klar machen, dass wir nicht nur beim Essen, sondern eben auch beim Fußball als Quintessenz des Ganzen eine unterschiedliche Kultur haben, was Stimmung, was Mehrheitsverhältnisse, aber eben auch den finanziellen Background betrifft und jeder schauen, dass er aus seinen Voraussetzungen das Beste macht?
Ja, warum denn nicht? Also ich finde das gar nicht so negativ, ehrlich gesagt, wenn alle Parteien damit in Ordnung sind. Ich sehe das sehr sachlich und unterm Strich bekomme ich als, wie auch immer, Fan, Journalist, Kommentator, unterm Strich bekomme ich einfach wahnsinnig guten Fußball in der ersten und in der zweiten Liga und wir haben selbst die dritte Liga, wer sich die Playoffs mal im Mai anschauen möchte, Aufstieg, zweite Liga, das ist sensationell. Und da will ich auch nichts mehr hören. Es ist in Wembley, einem neutralen Stadion von keiner Stimmung. Also, puh, da ist aber richtig was los.
Dann wollen wir mit einem mal reden, der das im Wembley schon erlebt hat. Denn wenn wir über den Fußball in England reden, denken wir natürlich ganz gerne an den Ex-Kapitän der SGD und einen der Aufstiegshelden vor 2 Jahren, Michael Häfle. Und den Michael, den begrüßen wir jetzt am Telefon. Hallo Michael.
Servus Jens, grüße dich.
Ein warmer Applaus an dich.
Hallo, hallo. Das finde ich schön. Wäre gerne bei euch, aber...
Michael, das ist dein Applaus. Wir haben so ein bisschen gerade über die Stimmung erlebt. Was ist deine Meinung dazu? Wie nimmst du das Ganze wahr auf der Insel?
Ihr habt es ja gerade jetzt ein bisschen schon mitgehört, im Stillen habe ich mich da ein bisschen reingehackt. Ich muss sagen, kann man nicht vergleichen. Deutschland, die Atmosphäre mit Choreografien und Gesängen. England ist mehr im Spiel dabei. Jeder Spieler hat sein Lied. Da wird das Individuelle, also jeder einzelne Spieler wird da vielleicht mehr hervorgehoben. In Deutschland ist es mehr Gesänge über den Fußballclub und in England mehr über einzelne Spieler oder einfach, wenn du ein super schönes Tackling machst, wenn du einen tollen Pass machst, dann ist die Crowd, die ganzen Fans sind da. Also da gibt es schon riesengroße Ausschläge nach oben.
Beim Tackling kennst du dich ja super aus. Wir haben auch über die Unterschiede im Fußballerischen geredet. Was ist für dich der größte Unterschied zwischen England und Deutschland?
Für mich, um ehrlich zu sein, es ist viel ehrlicher in England. Es ist sehr, sehr viel körperbetonter. Es geht viel schneller, es geht hin und her. Der Schiedsrichter lässt auch viel mehr laufen. Also es ist ein echter Männersport. Wenn man jetzt in Deutschland mal sieht, da kann man so einfach einen Schiedsrichter einfach anlügen, indem man einfach sein Gesicht hält im Kopfballduell. Das ist einfach sehr viel Theatralik, sehr viel Schauspiel da dabei. Das macht das Spiel dann ein bisschen langsam. Und hier, wenn es da mal zur Sache geht, also da habe ich selber auch schon gestaunt. Also habe ich auch mal einen Ellenbogen kassiert vom Stürmer, aus der Nase geblutet und da ging es halt dann einfach weiter. Und da sagt der Schiri, ja, was ist los, steh mal auf. War jetzt nichts Dramatisches. Also das muss ich sagen, das ist jetzt zwar ein Extrembeispiel, aber vom Grundprinzip her ist der Fußball in England definitiv einfach ehrlicher, nicht so viel Schwalbensachen und Theatralik. Also es ist schon härter.
Wie geht's dir denn aktuell?
Momentan muss ich sagen, habe ich ein bisschen mit meinem Körper zu kämpfen. Haben wir das Ganze ein bisschen anders vorgestellt.
Du warst ja schon im Herbst angeschlagen mit dieser Achillessehnenverletzung, hat es ja gerade dein Comeback gegeben.
Ja, das hat sehr lange gedauert, weil das habe ich die letzten 2 Monate in der Vorsaison noch vor mich hingeschoben, konnte aber nicht aufhören, weil du willst natürlich jedes Spiel gewinnen, gerade wenn man in so einem Flow ist, gerade wenn man so ein Ziel hat, wenn man oben dabei ist, wie wir es waren, und da geht man über den Schmerz, also nimmt auch mal das ein oder andere Schmerzmittelchen, keine Frage, weil wenn man mal die Möglichkeit hat, so Playoffs zu spielen oder, wo ihr gerade gesagt habt, im Wembley aufzulaufen vor so einem Finale, da sage ich nicht einfach, nee, ich kann nicht, weil ich Schmerzen habe, und das hat mir dann auch schwer zu schaffen gemacht. Hat sich lange in die neue Saison reingezogen, habe es versucht, wollte in der Vorbereitung nochmal Gas geben, aber ging einfach nicht. Du kannst deinen Körper ein bisschen anlügen und ein bisschen ignorieren, aber irgendwann geht's dann nicht mehr. Und da bin ich jetzt gerade dabei, verschiedene Baustellen auszukurieren, Gas zu geben und versuche einfach 100% fit zu werden.
Kannst du die Baustellen noch etwas näher beziffern oder sagst du, der Körper ist momentan etwas malade?
Ja, nee, das ein oder andere. Ich muss einfach nur fit werden, 100% fit werden. Ich war nicht wirklich auf dem Stand, wo ich sage, okay, ich bin jetzt zu 100% fit. Da muss ich jetzt wieder hinkommen, muss jetzt auf mich schauen und dann geht's wieder voran.
Du hast den Aufstieg mit Huddersfield im letzten Mai, der wurde auch hier von Uli jetzt gerade schon erwähnt, dieses Spektakel da im Wembley-Stadion, dieses Entscheidungsspiel, der Sieg im Elfmeterschießen gegen Reading. Wir sehen jetzt hier auch gleich nochmal ein paar Highlights von damals im Bild. Das war ein Spektakel, oder?
Ja, wenn du das jetzt so sagst oder wenn ich dran denke, da kriege ich immer wieder Gänsehaut, weil das ist einfach ein absolutes Erlebnis in Wembley, vor so vielen Leuten, die ganze Atmosphäre, da geht es ja schon bei der Kabine an, hängt dein Name in der Kabine drin und verschiedene Bilder und die ganze Aufmachung, dann mit den Feuerwerken, dann enorm geiles Spiel, dann mit der persönlichen Dramatik noch, habe ich es noch ein bisschen spannend gemacht.
Es war einfach unvorstellbar, dass du das dann erreicht hast, das Ziel, wo du einfach so lange gearbeitet hast und dann kriegst du den Pott, bist da oben bei den Fans, hebst diese Trophäe hoch, dann gehst zu deinen eigenen Fans, die einfach an der kompletten rechten Hälfte sind und dann singen die einfach nur meinen Song. 40.000 Leute, das war für mich absolutes Highlight bis jetzt. Also das war gigantisch, also gigantisch.
Das kann ich mir vorstellen, warum die Leute hier kurzzeitig mal gelächelt haben, weil du tanzend eingeblendet worden warst und das relativ gut gemacht hast bei dem damaligen Aufstieg. In dieser Saison steht ihr jetzt mit Huddersfield auf Platz 15. Als Aufsteiger ist natürlich der Klassenhalt. Das war ein freudscher Versprecher. Als Aufsteiger ist der Klassenerhalt natürlich das große Ziel. Ihr habt aktuell 3 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Wie schätzt du die Situation ein?
Gut, wir sind voll im Soll. Wir performen, wir liefern ab. Wir sammeln unsere Punkte. Wird natürlich sehr, sehr spannend bis zum Schluss. Du brauchst nur mal schauen, wie eng die Tabelle ist. Aber unser Ziel ist einfach, jedes Spiel Vollgas zu geben, die Punkte zu holen, wirklich für ein weiteres Jahr im Traumland zu kämpfen. Und das nimmt jeder an. Die Stimmung ist gut in der Mannschaft. Jeder glaubt an sich. Jeder glaubt ans große Ganze. Und ich bin positiv, dass wir das packen.
Michael, aber du trägst natürlich nicht ohne Grund die Nummer 44. Wie verfolgst du denn aktuell das Geschehen rund um Dynamo? Auch da geht es aktuell um den Kampf für den Klassenerhalt.
Ja, das alles ein bisschen durchwachsen, leider. Ich verfolge das natürlich. Ich bin immer in Verbindung mit meinen Spionen. Ich weiß da, was
da abgeht.
Ja, ich weiß da, was da abgeht. Letzte Woche hätte ich noch gedacht, wenn es gegen Darmstadt gewinnst, dann bist du im Aufstiegsrennen dabei. Davor war es ein bisschen komisch. Also eine komische Liga irgendwie. Ich habe eigentlich schon gedacht, okay, haust Darmstadt drauf, nimmst da 3 Punkte mit, dann schaut die ganze Welt nochmal anders aus und dann kannst du vielleicht da nochmal über eine zweite Luft oben angreifen. So aus dem Nichts mehr oder weniger, weil ich habe das Gefühl, keiner will so wirklich aufsteigen.
Keiner will auch so wirklich absteigen.
Ja, genau. Also es ist wirklich extrem spannend. Aber ich glaube, der Trainer macht es gut. Dem Klassenerhalt dürfte da nichts im Wege stehen. Dafür ist die Mannschaft zu gut. Dafür ist der Trainer zu gut. Die Fans natürlich auch. Also die bleiben ruhig, die geben Gas. Ist natürlich immer eine Schau, wenn ich den Fernseher anmache und sehe natürlich, was da geboten ist mit sämtlichen neuen Liedern. Also das gefällt mir. Das ist schon immer sehr, sehr schön anzuschauen.
Stichwort Fans, hast du dieses spektakuläre Fotoshooting eigentlich mitbekommen in der Semperoper vom Fotografen Andreas Mühe? Über 1.000 Dynamo-Fans im schönsten Opernhaus der Welt wurden da abgelichtet im vergangenen Dezember. Die Fotos wurden ja jetzt in den vergangenen Tagen veröffentlicht.
Wahnsinnsbilder. Wirklich. Ich würde so eins würde ich mir zulegen, definitiv, und aufhängen, weil das ist wirklich absolut Kunst. Wirklich. Also gerade mit der Geschichte, dass Dynamo Dresden ist und Dresden ist Dynamo. Und genauso ist einfach die Stadt. Wenn du dort bist, dann bist du Dynamo, dann bist du Dynamo Dresden. Und wenn du das nicht bist, dann wohnst du irgendwo im Hinterwald und hast ein lila Shirt an.
Ja, Michael, der musste doch jetzt noch sein. Ich kann mir vorstellen, deine Spione, die besorgen dir auch so ein Foto, damit du dir das ins Wohnzimmer hängen kannst. Dort gehört es dann auch hin. Du hast auf jeden Fall dann für den Spruch des Abends gesorgt. Mensch, wir vermissen dich. Wir wünschen dir die besten Grüße, die besten Genesungswünsche von uns allen. Und wenn dir langweilig ist, kannst du gerne mal bei uns vorbeikommen. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Schöne Grüße, Michael. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Vielen Dank. Schönen Abend euch noch. War schön.
Und weil wir gerade beim dynamischen Zusammenhalt sind, ich muss jetzt mal abtauchen. Ja, das ging relativ schnell. Es gibt eine schöne Trikotaktion von Dynamo Dresden. Es gibt eine Sonderedition des aktuellen Trikots. Vielleicht können wir die, Marcel, zusammen mal hochhalten. Dieses Trikot, auf dem kann man seinen eigenen Namen verewigen. Wir müssen in die Kamera halten. So, ich hoffe, es ist zu sehen. Und dieses Trikot kann man bis zum 21. März sich zulegen und kaufen. Wie gesagt, mit dem eigenen Namen. Und ein erheblicher Teil der Einnahmen kommt dem Solidaritätskomitee Dynamo zugute, das sich um die 28 Fans kümmert, die von den Folgen der Hausdurchsuchung Anfang Dezember betroffen sind und betroffen waren. Wenn Sie uns Meldungen und Meinungen über die sozialen Netzwerke zu unserer Sendung und zum Background geben wollen, dann freuen wir uns über Ihre Anregungen. Wir sind in allen sämtlichen sozialen Netzwerken, also Facebook, Twitter oder Instagram, präsent. Rüd, Sie trainieren aktuell, ich hatte es vorhin gesagt, wieder in der Heimat, den niederländischen Viertligisten GVC, jetzt helfen Sie mal richtig, wie spricht man ihn aus? Kölk. Neujahr fast.
Kölk. Ja.
Am Sonntag gab es dann einen 2:0 Erfolg gegen Rosmalen. Aktuell sind Sie Tabellendritter. Verraten Sie uns ein bisschen über das Leben in Holland und Ihre Arbeit dort.
Ja, es ist eine komplett andere Arbeit, weil die Jungs haben, die sind Semi-Profi, so die arbeiten in den Tag, so wir trainieren abends um 8 Uhr, ja, Dienstag, Mittwoch und Freitag.
Und heute ohne den Trainer?
Ja, aber ich habe heute freigegeben, wir haben super gespielt, so ich habe gesagt, Jungs, Dienstag Freizeit und Mittwoch, dann trainieren wir wieder und dann Freitag Training und Sonntag Spiel. Ja, und das ist ein kleiner Verein und das ist Regionalliga-Niveau. Leider sind die fast in Insolvenz und ich habe diese Saison angefangen mit nur jungen Spielern, im Schnitt 8-9 Spieler von eigenem Jugendbereich und jeder hat gedacht, dass wir absteigen sollen und wir haben jetzt dritter Platz, letzte 10 Spiele 22 Punkte gewonnen, letzte 4 Spiele hintereinander gewonnen und wir sind auch in die zweite Periode zusammen mit einem anderen Verein Spitzenreiter. Bei uns fehlt es noch ein Tor, aber wir haben nur ein Spiel. Wenn wir dieses Spiel 25 März gewinnen, mit ein Tor mehr als die anderen Gegner, und der hat ein Auswärtsspiel, oder wenn die Einstand spielen und wir gewinnen, dann haben wir die zweite Periode gewonnen und dann spielen wir auch für den Aufstieg. Das Problem in dieser Mannschaft, in diesem Verein ist jetzt so, wir dürfen nicht aufsteigen, weil die haben keine Kohle für die Lizenz. Das ist ja schlimm. So, der Vorsitzende hat zu mir gesagt, einige Monate her, Rüd macht nicht so gut, weil die dürfen nicht aussteigen. Da dürfen wir nicht, wir haben keine Kohle. Jetzt haben wir dritten Platz und die Periode können wir gewinnen und dann wir machen voll mit, weil ich will natürlich mit diesem Verein aussteigen. Aber das wird schwierig sein, weil normalerweise ist das nicht normal, dass wir jetzt dritten Platz haben. Wir haben eine junge Mannschaft und wir sollen auch noch einige Spiele verlieren. Aber jetzt ein Spiel gewinnen, 25 März, kann es so sein, dass wir die zweite Periode gewinnen und dann spielen wir Relegationsspiele für den Aufstieg. No, und dann, aber das Schlimme für mich jetzt auch ist so, die Arbeit ist okay, ich habe Spaß mit den Jungs. Ja, wenn man gewinnt, hat man immer Spaß natürlich. Aber normalerweise soll ich auch weitermachen bei diesem Verein, aber die haben zu mir gesagt, unser Hauptsponsor hört auf. Das heißt, dass wir ein Loch haben von 250.000 Euro. Plus nochmal 50.000 Euro. Wir wollen gerne, dass du weitermachst, aber wir können jetzt kein Angebot machen, weil wir haben keine Kohle mehr. Okay, das ist jetzt die Realität in meiner Arbeit.
Oh, das hört sich nach schwierigen Verhältnissen da an in den Niederlanden, aber wenn es Ihnen mal schlecht geht, dann helfen sicherlich die Katzen. Denn die Katzen sind der ständige Begleiter bei Ihnen. Und das heißt, Männer mit Katzen gelten als sensibel und einfühlsam. Stimmt das?
Kann sein, ja. Ich bin ein sensibler Mensch. Du hast auch gesagt, der Mensch ist Nummer eins und dann kommt der Rest. Und ich denke auch, als Trainer muss man auch sensibel sein und Gefühl haben für seine Spieler. Aber man muss natürlich das Gefühl haben, dass man ehrlich ist mit den Spielern. Und wenn man ehrlich ist, muss man auch manchmal hart sein. Man muss die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit kann knallhart sein, aber menschlich. Man muss nicht lügen, man muss sagen, also wenn du schlecht gespielt hast, muss der Trainer sagen, hey, das war nicht okay, was kann man besser machen, redet man darüber. Ja, und, ja, aber man muss natürlich sensibel sein. Mit einem Spiel muss man streicheln, andere Spiele muss man ein bisschen hart sein. Und so, das ist so. Man muss auch ein bisschen Psycholog sein. Und ja, sensibel bin ich, ja, das ist richtig.
Und bei dir sind es die Hunde, Marcel, oder der Hund, die Hundedame.
Bei mir ist es, ja genau, es ist ein kleiner Havanese, müsste auch dort irgendwo in der Ecke sitzen.
Vielleicht kriegen wir ihn noch, mal schauen. Wird dann noch der Hauptstar des heutigen Abends?
Ja, das kann schnell passieren. Nee, aber ist natürlich super. Bin super froh, dass wir sie haben. Ist ja eine sehr schöne Bekleidung für uns.
Uli, bei The Zone, wir haben viel über den englischen Fußball geredet. Den gibt es dort zu sehen. Viele internationale Ligen. Aber im Sommer wird es dann wohl noch interessanter für den gemeinen Fußballfan. Da sehen wir dann dort auch Champions League teilweise und Europa League komplett.
Herrlich, oder?
Wer sich leisten und angucken kann, für den ist es das Paradies, muss man sagen.
Ach, ich glaube, da investiert man seine 10 Euro ganz gut, was man da alles an Sport bekommen kann. Also ich glaube, das ist so ziemlich ein Traum für jeden, der einigermaßen Sport interessiert ist. Und dann kommt die Champions League, tipptopp.
Das kann ich mir vorstellen. Ah, apropos Champions League, da wird ja heute Abend schon gespielt. Da spielen, glaube ich, gerade Paris gegen Real Madrid. Dennis Erdmann, Ex-Spieler von Dynamo Dresden, jetzt beim ersten FC Magdeburg, hat neulich folgendes Zitat zum Besten gegeben. Gerade im internationalen Bereich ist es mir zu viel Show geworden. Nehmen wir zum Beispiel Real gegen Paris. Für mich ist das Rasenschach mit 22 Leuten. Da schaue ich lieber Curling. Wie sieht's die Runde? Lieber Champions League oder lieber Curling?
Lieber Champions League, ja, aber ich gebe zu, ich habe mich in den letzten Jahren noch oft genug gelangweilt vom Fernseher, vor allen Dingen in der Vorrunde oder auch jetzt letztens bei den ersten K.O.-Spielen. Das Gefühl kann ich ein Stück weit teilen.
Gar nicht. Champions League. Champions League, Champions League, Champions League.
Aber Champions League Vorrunde, wenn man 7-0 gewinnt, das ist doch das ist nichts. Das ist das
große dann genieße ich die zweite Mannschaft und im Idealfall kommen dann die jungen Engländer zum Einsatz und dann bin ich auch sehr glücklich.
Ja, okay, aber man kann die Vorrunde vergessen und man kann direkt mit den besten 8 spielen und anfangen.
Da sind wir wieder bei der Kohle.
Dann hat man gute Spiele, direkt hat man gute Spiele. Wenn man mit den besten 8 Ländern von Europa anfängt, da hat man einen richtig guten Streit. Aber die Vorrunde ist so langweilig, ich gucke gar nicht mehr. Das ist zu lange. Ne?
Da kommt ja eine Schere inzwischen, oder ist ja eine Schere inzwischen dabei, im europäischen Spitzenmaßstab. Ich denke mal vor 30 Jahren oder 35 Jahren, Celtic Glasgow zum Beispiel, dass die zu Hause mal schnell 5 Stück drüber gezogen bekommen. Also wäre undenkbar gewesen, aber so weit sind wir inzwischen.
Marcel, Champions League, Curling?
Ja, Champions League, aber schon eher, sage ich mal, die letzten Runden. Wie das hier schon angesprochen wurde, die Vorrunde ist dann schon relativ langweilig, muss ich mich anschließen.
Wir kümmern uns jetzt noch ein bisschen hier um nette Gespräche, zum Beispiel mit der Dynamo-Omi. Die hat gestern ganz aufgeregt angerufen und hat sich so gefreut, dass der Rüd Kaiser nach Dresden kommt, oder?
Ja, die haben angerufen. Ich hatte die Nummer von Omi noch in meinem Handy. So, Telefon klingelt. Dynamo-Oma in meinem Handy. Ich habe aufgenommen. Omi, was ist da los? Ja, ich habe gehört, du bist morgen in Dresden. Ist das wahr? Bist du morgen da? Ja, ich bin morgen da. Ah, freue ich mich. Bis morgen. Tschüss.
Und deshalb reden wir jetzt auch gleich noch ein bisschen ausführlicher mit Rüd Kaiser, mit der Dynamo-Omi. Und ich habe noch einen wichtigen Hinweis. Zum einen kann ich Ihnen sagen, Sie haben noch nichts verpasst bei Paris gegen Real. Steht noch 0-0. Also gut, dass Sie bei uns dran geblieben sind. Wir planen bereits die nächste Sendung. Das wird eine besondere werden. Denn Dynamo wird 65 am 12. April. Der Verein ist noch viel zu rüstig, um jetzt schon in Rente zu gehen. Und deshalb gibt es ein kleines, feines Geburtstagsspezial. Es wird im Hintergrund schon fleißig daran gearbeitet. Dafür vielen Dank. Und wir sehen uns am 10. April wieder. Und das Ganze ausnahmsweise mal nicht hier im wunderbaren Schillergarten, sondern am Gründungsort der SGD in der Schauburg. Tolle Gäste haben sich schon angekündigt und jetzt der wichtige Hinweis, der Ticketverkauf für die Sendung, für dieses Event in der Schauburg, der startet jetzt. Also rein ins Netz auf 1953.tv Tickets sichern. Zunächst haben die Mitglieder von Dynamo die Chance, sich die Tickets zu sichern, klar. Und ab Donnerstag, 10 Uhr, gibt es dann auch noch einen freien Verkauf. Also ich schaue mir das an in 5 Wochen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch vorbeischauen oder sich die Sendung auf 1953.tv anschauen. Meine Herren, das war eine wunderbare Runde. Das hat großen Spaß gemacht. Ich danke Ihnen, danke euch, dass ihr hier wart im Schillergarten. Vielen Dank an das Podium. Vielen Dank an Sie,
großartiges Publikum gewesen. Und wie immer ein großer Applaus und ein großes Dankeschön natürlich auch an das Team hinter den Kulissen. Einen schönen guten Abend vom Blauen Wunder. Tschüss.